herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Zweite Luft. Ja, die längste Sommerpause der Welt, die hat endlich ein Ende und das so richtig. Freut euch auf einen Mann, der in seinen Tests jedes Fahrrad genau unter die Lupe nimmt und das auf eine Art und Weise, die auch wirklich gut für Einsteiger funktioniert. Felix Kufler, der hat es sich zur Mission gemacht, möglichst viele Menschen für das Rad zu begeistern und sie dazu zu inspirieren, ihre alltäglichen Mobilitätsbedürfnisse mit dem Fahrrad zu decken. Mittlerweile, da hat der gute Felix über 40.000 AbonnentInnen auf seinem Kanal bei YouTube. Tendenz ganz klar steigend. Jetzt genug der warmen Worte. Die Pause war eh viel zu lang. Jetzt stellt Felix die Fragen und Felix Kufner die Antworten. Viel Spaß bei der neuen Folge und damit herzlich willkommen. Eine neue Woche, eine neue Folge und ich freue mich sehr heute über bayerischen Besuch hier in der zweiten Luft. Zu Gast ist Felix Kufner, besser bekannt vielleicht unter seinem Internet-Pseudonym Felix Tested Bikes. Also heute die Folge Felix testet keine Bikes, Felix kriegt Fragen von Felix. Genug der schlechten Wortspiele für heute erstmal. Hallo Felix, ich hoffe dir geht's gut.
Hallo Felix, ja mir geht's super, wie geht's dir?
Ja, kann ich klagen, wenn ich solche Termine wie die jetzt mit dir jetzt habe, das ist vom Allerfeinsten, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich freue mich voll, dass du mich angeschrieben hast. Vielen Dank, das ist echt immer cool im Podcast zu sein und ich habe mir den Podcast ein bisschen angeschaut, echt geile Gäste bis jetzt, voll geil. Freut mich, dass du da auf mich gekommen bist.
Bin als Konsument zu dir gekommen. Du bist ja, so viel kann ich glaube ich schon erzählen, du bist ja, hast deinen eigenen YouTube-Kanal, Felix Tested Bike. Und tatsächlich, ich habe von dir schon jede Menge lernen können. So. Also alles was, oder vieles so, gerade auch so im Gravel-Bereich, worauf man so beim Bike-Kauf achten sollte, da kann ich direkt schon allen ZuhörerInnen sehr, sehr warm oder sehr, sehr wärmstens deinen Kanal empfehlen. Aber lass uns mal von vorne das Pferd sagt man aufrollen, aufzollen? Ich weiß es nicht, aber...
Aufsatteln.
Aufsatteln, genau, aufsatteln. Lieber Felix, erzähl doch mal überhaupt, wie kam es dazu, dass du gedacht hast, Mensch, da sollte irgendwie noch so ein kleiner YouTube-Kanal entstehen und der heißt am Ende auch noch Felix Tested Bikes. Was hat dich dazu bewogen, diesen Kanal da zu starten?
Ach, eigentlich war das gar nicht so strategisch geplant. Im Endeffekt war dieser Felix-Tested-Bikes-Gedanke dann aber eine ganz gute Business-Entscheidung. Aber da komme ich vielleicht später dazu. Am Anfang dachte ich einfach nur, es wäre voll cool, mehr Fahrrad-Content selber zu produzieren. Ich komme aus dem BMX-Bereich und da hatten wir eigentlich immer uns selber gefilmt. Also es war immer so ein Jahresprojekt. Einer hatte eine Kamera, so ein Camcorder und dann konnte man sich so ein Lied aussuchen und dann hatte irgendwie einer noch so ein gammeliges Schnittprogramm, mit dem man nicht richtig umgehen konnte. Und dann hat man diese Schnipsel aneinander geschnippelt und nach ungefähr gefühlt 3 Wochen ist dann so ein Edit rausgekommen, den hat man auf Vimeo hochgeladen und das haben 20 Leute oder so gesehen und man war halt mega stolz und es war auch irgendwie ein super spannender, kreativer Prozess und mir hat alles halt an diesem Prozess extrem viel Spaß gemacht, außer dass es so lange gedauert hat und mit jedem Handy, das ich hatte, sind die Kameras besser geworden, da waren Schnittprogramme drauf und dann habe ich später in der Fahrradbranche gearbeitet, habe Marketing gemacht und da muss man halt immer ganz viele Interviews auch geben vor Kameras und ich fand das immer ganz, ganz cool, da auch diese Aufregung zu haben, vor der Kamera zu sprechen und zu gucken, dass man irgendwie auf den Punkt kommt. Hab dann gemerkt, das ist so ein kleiner Nervenkitzel, aber es ist weniger Nervenkitzel, wenn man selber irgendwie die Kontrolle hat über die Kamera und auch über das, wie es halt dann am Schluss gesendet wird. Und dann dachte ich mir, teile ich doch mal meine Faszination für mein BMX, für mein Dirtbike und für mein Enduro-Rad und habe da so kleine Videos dann auf YouTube hochgestellt und das hat dann auch, das haben auch noch so 20 oder maximal 100 Leute gesehen und irgendwann hätte mir parallel dann noch ein Gravelbike gekauft und ich kannte mich halt nur mit Gravelbikes aus und habe ein Video gemacht, das irgendwie so hieß, was ist ein Gravelbike? Und da habe ich mich halt mit meinem iPhone hingestellt oder noch besser, ich habe meiner Freundin das iPhone gegeben und gesagt, sie soll einfach mal das bitte halten. Und dann habe ich so 10 Minuten lang in diese Kamera reingefaselt, was ein Gravelbike meiner Meinung nach ist. Und das hatte dann am nächsten Tag 10.000 Views. Und da habe ich schon gemerkt, oh, da ist richtig, richtig Dampf auf dem Kessel. Das ist ein Thema, was Leute interessiert. Das ist eine ganz andere, das ist ein ganz anderes Kaliber als jetzt die Enduro- und Mountainbike-Videos, die ich ja so auch mit ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen mehr Ahnung gemacht habe. Und dann bin ich da einfach so, habe mich da vertieft. Und ja, und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich dann tatsächlich auch von Firmen so Räder geschickt bekommen habe. Und dann kam Corona und dann war es eh ziemlich crazy, was da an Nachfrage im Bike-Bereich, vor allem was Gravel-Bikes anging, gestartet ist. Und Rest ist nicht, man. Also
ja, das ist ein Statement.
Ja, und so ging es dann weiter.
Ja, Felix, ich sehe ihn hier in seinem goldenen Zimmer sitzen. Er ist absolut auf dem Boden geblieben, wie ihr merkt. Nein, Spaß beiseite. Cool. Also klar, also Corona hat war nochmal, auf jeden Fall, war ja für den Fahrradmarkt eine totale Rakete. Irgendwie gefühlt alle in meinem Umfeld, die vorher irgendwie das Wort Fahrrad gerade so schreiben konnten, hatten auf einmal mindestens ein eigenes Gravelbike, wenn nicht irgendwie auch ein Rennrad oder so. Gefühlt, ja. Ich konnte so täglich, nein, das ist auch übertrieben, aber die Anzahl an neuen Canyon-Rädern in meinem Umfeld irgendwie zählen. Und irgendwie, ja, war das, auf einmal war es dann Thema so, oh, boah, Lieferzeiten, Hölle und wie lange dauert das und so. Und irgendwie alle haben so ein bisschen nach Inhalten gesucht, nach Erklärungen gesucht, haben eigentlich viele gar keine Ahnung gehabt, so haben angefangen, wussten jetzt nicht, oh, was mache ich jetzt so. Und ich glaube, da hast du wahrscheinlich eine ganz gute Nische einfach getroffen, oder?
Ja, ich habe versucht, so eine, also was ich halt nicht so mag an dem Fahrradcontent, den es halt damals gab, war, der war sehr von oben herab. Der war mehr so, der Experte spricht zum Volk. Und ich fand das halt irgendwie uncool. Und also ich finde es immer noch ein bisschen doof, wenn man sich eben nur, weil man sich mit einem Thema auskennt, sich da so erhaben vorkommt und wie so ein. Auch wenn man zum Fahrradhändler geht, hatte ich immer das Gefühl, der Mann, der hat wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich darf in seinem Laden stehen und ihm seine Produkte abkaufen. Sondern ich find's eigentlich viel wichtiger, einfach den Leuten so ein bisschen Wissen an die Hand zu geben, aber ihnen auch gleichzeitig zu vermitteln. Ihr müsst euch jetzt nicht bis ins allerletzte Detail mit dem Rad auskennen. Da gibt's einen Produktmanager, der dahinter steht, der hat sich damit auseinandergesetzt, der kennt sich krass aus. Und wenn ihr ein bestimmtes Budget habt, dann könnt ihr euch eben für eine bestimmte Sitzposition zum Beispiel entscheiden. Das ist viel wichtiger, als was da jetzt für eine Innenmaulweite bei der Felge drauf ist. Das kommt halt dann viel, viel später. Und ich glaube, so einem Ansatz gab es damals noch nicht so viel Content und ich hoffe, dass ich das auch noch ein bisschen weiter behalten kann, dass die Fragen, die ich zum Beispiel auch hatte, dass ich die auch weiterhin in den Videos mit einbaue. Also zum Beispiel einfach so, was bedeutet zweimal, wenn deine GRX 2x11 dann irgendwie auf dem Produktdatenblatt draufsteht? Was bedeutet das überhaupt? Ist das so viel besser als einmal? Rechtfertigt das den Preisaufschlag? Wer braucht eine Zweifachübersetzung? Was ist eigentlich eine Kassette und so Quatsch? Und diese einfache Sprache, die jetzt weniger mit diesem Experten-Fachwissen, Vorwissen auch, also wo du weniger Vorwissen benötigst, das kam, glaube ich, am Anfang ziemlich gut an. Aber mittlerweile machen das ja auch mehr. Und ich habe das ja auch nicht erfunden. Also das ist auch was ich mir von Engländern abgeschaut habe und versuche trotzdem immer noch auf dem Boden zu bleiben.
Ja, das ist ja, ich glaube, das gelingt dir ganz gut. Kannst du denn irgendwie, oder kannst du benennen, wie viele Räder du so tatsächlich im Jahr testest? Es war wahrscheinlich, Corona war wahrscheinlich unfassbar viel, könnte ich mir vorstellen, aber wo stehst du da heute so? Wie viel Räder testet Felix so im Jahr?
Boah, das ist, ich habe es mal gezählt, wie viele Kooperationen ich hatte. Das waren 70 oder 80, aber das ist ein halbes Jahr her. Also es sind schon relativ viele Kooperationen, die ich hatte, aber da sind halt auch eben Accessoires dabei oder Taschen natürlich, Helme und sowas. Das Ding ist, ich teste mittlerweile gar nicht mehr so viele verschiedene Räder, weil der logistische Aufwand, der dahinter steckt, wahnsinnig zeitintensiv ist. Also man muss in die Meetings gehen, dann muss man meistens die Produktpräsentationen auch machen. Das ist zum Teil dann auch vor Ort. Da geht echt ziemlich viel Zeit drauf. Da muss man die Räder, wenn sie zu einem geschickt werden, aufbauen und dann muss man sie nach dem Test wieder wegschicken. Das sind schon mal mindestens 3 Tage, weil der bei den ersten 2 Tagen der Logistiker nicht kommt. Also so lange, wie das dauert, muss sich das halt auch tatsächlich rentieren und deswegen sind es jetzt so im Monat ungefähr 2 Räder, die ich so teste. und zwei, also ich mache im Monat 4 Videos, jede Woche eins. Und ja, wenn ich Testräder da habe, dann versuche ich auch noch ein bisschen Content um die Räder herumzubauen. Also zum Beispiel noch so, wie fährt man Kurven oder schaue mir die Schaltgruppe an, die an dem Rad dran ist. Oder wenn da irgendwie sonst was Interessantes an dem Rad dran ist, wie zum Beispiel eine Federgabel oder so, kann man sich das auch nochmal angucken. Aber jetzt gerade versuche ich eher, den Content so ein bisschen breiter aufzubauen. Also nicht nur Fahrrad testen, sondern auch einfach zum Beispiel Sportarten vorstellen. Also Downhill fahren gerade zum Beispiel oder mehr auch auf Interviews zu setzen. Es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, da mit Leuten aus der Industrie zu sprechen oder auch mit Leuten, die halt einfach gerne, die eine besondere Geschichte auch zu erzählen haben. Das möchte ich auch noch in Zukunft ein bisschen mehr vertiefen, damit es so aus diesem, klar, Konsum ist voll wichtig und es zahlt auch meine Rechnungen im Endeffekt, aber worum es mir eigentlich auch geht, ist einfach diese Leidenschaft zum Fahrradfahren zu vermitteln und auch einfach eine Plattform zu bieten, die nicht nur in einer kleinen Nische funktioniert, sondern eben sportartübergreifend auch wahrgenommen werden kann.
Du machst das ja, wenn ich es richtig gesehen habe, Vollzeit, richtig?
Also ich habe relativ früh angefangen. Ich habe 2020 entschieden, da hatte ich 5000 Abonnenten oder so Ende des Jahres und habe meinen Job gekündigt und das war eigentlich zu früh. Also im Endeffekt war es jetzt nicht der klügste Move, aber es hat funktioniert und es musste auch funktionieren, weil halt dann irgendwann das Geld knapp wurde und dann musste ich das Ganze halt auch ein bisschen, also betriebswirtschaftlich anders aufstellen. Da musste ich mir ein paar Ideen eben auch von den Engländern wieder abschauen und von den Amis. Und das hat dann auch durch die Geburt von meinem Kind einfach funktionieren müssen und dann hat es auch funktioniert, ja.
Der Klassiker bei Felix Tested Bikes sind einfach deine Fahrradtests, auch wenn du dich jetzt immer mehr breiter aufstellst. Ich habe gesehen, du warst ja auch mit Kamera auf der Eurobike unterwegs. Aber was sind denn so, wenn du ein Bike testest, was sind denn so die typischen Faktoren, auf die du da ja einfach achtest?
Ja, es ist viel auch so ein Gefühl einfach. Wenn du das Fahrrad anfährst, das ist so ein bisschen, das ist so die Magie, die ich halt gerne auch so beschreibt, wie da gibt's doch bei Harry Potter diesen einen Zauberstabverkäufer und der gibt einem so einen Zauberstab in die Hand und wenn man den schwingt, dann kommen entweder Funken raus oder nicht. Und so fühlt sich das eben auch an, wenn man ein gutes Rad in der Hand hat. Da ist irgendwie das Lenkerband, hat genau die richtige Haptik, die Bremse greift auch, da quietscht nichts, die Bremszüge klappern nicht, die Speichen sind im Idealfall fest und lauter so Zeug und man hat einfach das Gefühl, das ist ein wertiges Rad. Worauf ich bei der Ästhetik von einem Rad auch immer achte, ist zum Beispiel die Steuerrohrpartie. Also dieses Rohr vorne, ist es besonders wuchtig oder ist es zum Beispiel aerodynamisch optimiert? Passen da die Schaltzüge und die Bremszüge rein oder ist es beispielsweise so gestaltet, dass es super schmal ist und die Brems- und Schaltzüge außen verlaufen, dann ist es nochmal schlanker. Das finde ich zum Beispiel auch gerade voll schön. Oder wenn ich das halt dann teste, gucke ich halt auch, das ist eigentlich das A und O. Wie sitzt man auf dem Rad? Also wie sportlich, sagt man dann, also wie nach vorne geneigt bist du auf dem Rad drauf? Weil das ist dann eigentlich so das wichtigste Indiz, wer mit diesem Rad dann auch glücklich wird. Weil je nach vorne geneigter, desto anstrengender ist es eben für Nacken, Schulter und Ellbogen und eigentlich auch den Rücken. Und desto weniger einsteigerfreundlich ist es dann auch, beziehungsweise langstreckenfreundlich. Da musst du schon ein bisschen Erfahrung haben oder eben sehr viel Toleranz gegenüber so einer sportlichen Sitzposition, gerade bei den Dropbar-Bikes. Und das ist immer so ein Indiz, was ich auch immer in meine Videos mit einbaue. Also zum Beispiel Klassiker. Ich bin jetzt gerade das Canyon Air Road gefahren, super sportliches Aero-Rennrad. Das ist absolut nichts für Einsteiger, da wird denen der Nacken wehtun. Aber der Profi, der genießt es halt, weil dadurch ist er aerodynamisch unterwegs und wird damit sehr, sehr viel schneller fahren als jetzt mit einem Gravelbike.
Wie sind denn oder wie kommen denn die Hersteller auf dich? Musst du da viel ja selber irgendwie die Hersteller kontaktieren und irgendwie ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, bei dir vielleicht mal ein Bike durchtesten zu lassen oder überhaupt mal mit dir irgendwie in ein Video zu gehen oder, keine Ahnung, sagst du Canyon, ich würde gerne über das und das Modell ein Video drehen, wollen wir mal sprechen oder kommen die tatsächlich selber und sagen, Felix, wir hätten da was für dich?
Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich das Glück habe, dass die Hersteller mich schon auf dem Schirm haben. Also gerade wenn wir einmal schon mal miteinander gearbeitet haben, dann kriege ich die neuen Bikes auch gerade so im Dropper-Bereich vorgeschlagen und dann teile ich dann auch, also beziehungsweise bei Canyon ist es so, Die haben ja auch mal ein Mountainbike vor kurzem hingestellt und gesagt, mach mal da ein Video drüber. Und das fand ich halt mega geil, weil die halt auch genau wissen, ich habe keine Mountainbike-Zielgruppe, aber sie haben meine Videos gefeiert. Und dann habe ich das halt gemacht. Das gleiche übrigens auch mit Rose. Also mit Rose habe ich zum gleichen Zeitpunkt auch ein Mountainbike getestet, ein E-Mountainbike. Beide Videos haben nicht krass gut geklickt, aber das Feedback war, es ist ein schönes Video. Wenn ich jetzt deren sportliche Gravel- und Rennräder teste, dann klicken die halt einfach viel krasser. Und dadurch ist jetzt so eine Vertrauensbasis geschaffen, dass wenn ich ein Video über diese Räder mache, mit diesen Marken, dann funktioniert das. Das ist auch für mich voll wichtig. Dann gibt's aber Marken, die mich nicht auf dem Schirm haben, so gerade wenn sie jetzt nicht aus dem deutschsprachigen Raum sind, dann ist es ein bisschen schwieriger, an die ranzukommen. Da muss man dann über Distributionen arbeiten oder über Kontakte eben, über so Mittelsmänner funktioniert das manchmal. Da sind Messen eben sehr, sehr gut. Da lernt man dann viele Leute kennen, die wiederum andere Leute kennen. Und man hangelt sich dann von einer Person zur nächsten. Aber tatsächlich habe ich momentan jetzt nicht so das Problem, an Testräder ranzukommen, sondern es ist eher die Herausforderung, interessanten und abwechslungsreichen Content zu machen mit den Rädern, die mir so angeboten werden. Und da muss ich halt schon immer gucken, hat sich da jetzt bei dem Rad zum Beispiel was verändert oder ist es jetzt einfach nur ein austauschbares Gravelbike, was jetzt einfach nur ein bisschen flacheren Lenkwinkel hat als die 34, die ich davor getestet habe, weil das ist dann irgendwann nicht mehr so interessant zu machen und so anzuschauen auch vor allem.
Gibt es denn noch irgendeine Marke, wo du sagst, Mensch, boah, würde ich gerne mal, aber komme ich irgendwie nicht ran oder so?
Also die ganzen Amis zum Beispiel, das ist ein bisschen schwierig. Track hatte ich zwar so halb mal mit TQ. Das war ein Domane, wie hieß das, irgendwie Plus oder so. Also es war ein ziemlich cooles Allroad-Rad mit so einem TQ HPR50 Motor. Aber ich würde es natürlich sehr, sehr gern unmotorisiert mal fahren. Auch die ganzen Mountainbikes von Track würde mich krass interessieren. Also wenn es jemand von Track hört, schreibt mir gerne Mail. Ja, oder...
Er ist sehr bodenständig.
Sehr bodenständig, lohnt sich. Ja, genau. Nee, es gibt ganz viele Marken. Also ich hab wirklich, auch Pinarello zum Beispiel. Also ich bin mal auf einer anderen Messe in Italien in Dogma F gefahren. Das war somit das erste Rennrad, was ich gefahren bin, weil ich davor nur Gravelbikes gefahren bin. Und es fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und das wäre auch cool, damit einfach mal eine Woche oder zwei Wochen mit rumfahren zu dürfen. Ja, Colnago würde ich auch wahnsinnig gern fahren. Das wäre auch so eine Marke, die ich unglaublich interessant finde und auch prestigeträchtig.
Einmal wie Pogi fühlen, ne?
Ja, am besten so ein gelbes.
Ja, einfach, genau.
Je eher der Siegerehrung hatte.
Wenn du jetzt beispielsweise auf so einer Eurobike unterwegs bist, ist es dann schon so, dass sich Leute schon direkt so, du läufst vorbei und die kennen dich oder sprechen dich an und hast du da schon in der Szene so einen kleinen, also ich würde dich erkennen und wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht irgendwie privat unterwegs bist, würde ich vielleicht sogar so frech sein und dich ansprechen. Aber passiert sowas dir viel, dass du schon erkannt wirst in der Öffentlichkeit?
Ja, aber da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Also ich bin jetzt weitaus nicht der bekannteste, der auf der Eurobike rumläuft. Da gibt's ganz andere Kaliber. Was halt auf der Eurobike ist, ich laufe da mit Kameramann rum. Liebe Grüße an Holger, bester Mann. Und da schaut man natürlich zweimal hin, wenn jemand gerade mit so einer Kamera gefilmt wird. Das öffnet für mich auch immer ziemlich viele Türen zu Ständen. Und die erkennen mich dann vielleicht von YouTube oder so. Aber es ist nicht so, dass ich solche Oberschenkel hätte wie Danger Holmes oder auch so kurze Hosen, dass ich da daran erkannt werden würde. Das ist bei weitem nicht, nee. Aber finde ich auch okay. Also, obwohl die Oberschenkel hätte ich schon gern. Aber da kann man gar nichts machen. Das ist Genetik.
Du kommst noch klar, das ist schön. Sag mal, aber was du ja trotzdem hast, weil du ja viel, viel siehst und viel testest oder auf dich viel mit der Materie einfach beschäftigst, gibt es denn irgendwelche aktuellen Trends, die du siehst? Mal so ganz allgemein gefragt, sagst du, Mensch, irgendwie, du siehst eine Entwicklung, mit der hast du vielleicht vor einer gewissen Zeit noch gar nicht gerechnet. Was sind gerade so die wirklich guten Sachen? Wo sollte man hingucken? Was empfiehlst du da vielleicht auch als großer Tester?
Ja, also ich sehe schon, dass es eine ganz klare Aufsplittung gibt bei den verschiedenen Unterkategorien, zum Beispiel beim Gravelbike auch oder auch beim Rennrad. Die gab es davor ja auch schon, aber das wird jetzt immer deutlicher voneinander abgegrenzt. Also Renngravel, Speedgravel, wie auch immer man das halt nennen will, also Rennen, UCI Gravel-Rennen haben da nochmal eine Beschleunigung gegeben und ich glaube, dass das gar nicht so eine große, dass das gar nicht so ein großer Hit wird, wie sich das vielleicht die Industrie ausmalt, sondern was ich halt jetzt eher sehe, ist, dass viele Leute, die sich während Corona einen Gravelbike gekauft haben und auch das erste Mal in Berührung gekommen sind mit einem, auch mit einem hochwertigen Dropper-Bike, dass die sich jetzt auf einen Rennrad setzen und da halt auch die Gefahr besteht, dass dieses Gravel-Thema so ein bisschen stagniert. Also da müsste man eher nochmal ein bisschen nachschieben in Richtung, ah, das ist eher so ein Adventure-Ding und nicht mehr so ein Race-Gravel-Utensil, was zum KPI-Jagen einlädt, sondern das ist das Rennrad halt jetzt geworden. Und die andere Sparte, die ich halt jetzt gerade auch wachsen sehe, sind Hardtail-Mountainbikes. Also sie sind nicht tot zu kriegen, weil es einfach eine wahnsinnig geile und spaßige Sparte ist und die kann man mit dem Gravel-Bike auch nicht ersetzen. Und also ich sehe, dass jetzt viele Leute so ihr zweites oder drittes Rad nach dem Gravelbike beim Hardtail-Mountainbike oder beim sehr, sehr guten Rennrad finden und weniger jetzt bei diesen Renn-Gravelbikes oder bei diesen Trail-Gravelbikes mit Federgabel. Also da würde ich jetzt keine Aktien haben wollen in dem Bereich.
Hast du denn sowas wie, ist auch sehr allgemein jetzt, aber hast du sowas wie vielleicht ein persönliches Lieblingsfahrrad oder Lieblingsbike, wo du sagst, Mensch, so, das ist so dein... Das ist eigentlich schwierig, ne? Wenn du sagst, wo fragst, wenn du willst Marken testen und dann sagst du, ja, das Canyon so und so ist mein absoluter Favorite. So, da, nein, würde ich verstehen, wenn du sagst, nächste Frage.
Also ich finde Versenderbike super interessant, weil die für mich einfach auch ein, also für mich ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wahnsinnig wichtig. Und für mich persönlich ist, also ich finde es wahnsinnig schwierig, ein gutes, billiges Rad zu bauen. Und billig heißt jetzt 2000 Euro, was echt schon wahnsinnig viel Geld ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich damals mit dem Bike-Testen angefangen habe, weil ich mich jetzt auch nicht entscheiden konnte, wie ich mein Geld, das ich hier hart erarbeite, wie ich das investiere. Und wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragst, dann wäre das eines von den Versenderbikes und die sind sich zwar alle recht ähnlich. Ach, Sose Backroad FF, mega, wirklich sehr, sehr gutes Rad, ja. Aber auch das Grail. Also ich fahre gerade, weil die Canyon-Räder jetzt, ich habe jetzt relativ viele Canyon-Räder da und die sind auch einfach sehr, sehr, sehr gut und machen sehr, sehr viel Spaß. Und jetzt nicht nur in den High-End-CFR-Carbon-Varianten, sondern eben auch in den niedrigeren Varianten. Und so eins würde ich mir kaufen. Was hast denn du für ein Rad?
Ich habe eine Team-Machine von BMC.
Geil, ja, auch so ein geiles Rad. Ja.
Hast du vielleicht, weil das fand ich tatsächlich mega geil. Und das habe ich tatsächlich Videos von dir auch schon echt Freunden geschickt, die sich ein Rad kaufen wollten, die keine Ahnung hatten oder auch auf den bekannten Gebraucht-Plattformen zuschlagen wollten. Also aus München, Bicycle ist da, glaube ich, zu nennen zum Beispiel. Du hast wahnsinnig gute so Tippvideos, also worauf man achten sollte, dass man da einfach auch echt nicht auf die Schnauze fällt. Was sind denn so, wir können ja mal in das Einsteiger-Szenario gehen. Was würdest du jemandem raten, der sagt, okay, ich möchte kein Gravelbike, ich möchte mir ein Rennrad kaufen. Was sind so aus deiner Sicht so die, keine Ahnung, 4, 5 wichtigsten Faktoren, auf was man da so achten sollte? Denn ich glaube, tatsächlich viele machen sich da zu wenige Gedanken tatsächlich.
Ja, ich denke aber auch, dass es wichtig ist, sich nicht allzu viele Gedanken zu machen. Also klar, am Anfang war diese Angst da, dass man sich fürs falsche Rad entscheidet und dann muss man 8 Wochen warten und dann kriegt man das Rad in der falschen Größe geliefert und dann ist der Sommer vergangen. Mittlerweile haben wir ein anderes Szenario, da gehst du in den Laden rein, lässt dich einmal schlecht beraten und dann hast du das Rad und dann merkst du, ah, das macht keinen Spaß und dann kaufst du wieder ein anderes Rad, weil du die Räder auch ganz gut wieder los wirst. Nicht super gut, aber okay, also du machst es jetzt ohne großen Verlust erstmal. Am Anfang, wenn du dir ein Rennrad kaufst, würde ich sagen, ist erstmal wichtig, dass du dir klar bist, komme ich überhaupt mit dem Lenker zurecht? Also ist das wirklich, fahre ich so gut Rad, dass ich mir mit so einem Dropbar-Lenker zum Beispiel im Stadtverkehr nicht, also dass ich da keinen anderen gefährde oder mich auch gefährde? Und wenn du sagst, ja klar, krieg alles gelernt, ist jetzt keine große Hexerei, dann muss man halt eben abstecken, wie weit willst du denn eigentlich fahren? Dann musst du dir halt auch irgendwie Gedanken machen, wie viel Zeit kannst du denn eigentlich auf dem Rad verbringen? Machst du so, bist du eher so der Sportler, der 7 oder 20 Stunden in der Woche auf dem Rennrad verbringen will? Oder bist du halt einfach jemand, der gerne am Wochenende zum Baggersee damit fährt? Dann musst du jetzt auch nicht so ultra viel gleich investieren. Und ich glaube, dann kannst du dir Gedanken machen über den Werkstoff. Also das ist nochmal wichtig, bevor du dich an die Geometrie ranwagst. Es gibt super gute Einstiegsräder, auch jetzt schon mit Alu oder schon länger schon mit Alu. Stahl würde ich jetzt am Anfang vielleicht nicht unbedingt unbedingt empfehlen. Und dann, wenn du es ein bisschen leichter haben willst, dann eben mit einem Carbonrahmen, aber dann kommst du halt eben in Preisbereiche, die auch deutlich ernstzunehmender sind. Und dann musst du dir eben Gedanken machen, wie willst du die Geometrie haben? Also willst du eine Geometrie, die sehr sportlich ist, oder willst du eher eine entspanntere Geometrie zum Reinkommen? Willst du eher so eine Endurance, sagt man dann, also so eine ausdauerorientierte Ausrichtung von dem Rad, dass du ja auch mal so ein paar Federelemente am Rad vielleicht hast, vielleicht eine komfortablere Sattelstütze, eine Carbon-Sattelstütze zum Beispiel auch, oder willst du so ein bockhartes Rad, wo halt wirklich jeder Antritt direkt nach vorne geht, dann kaufst du so ein aerodynamisch optimiertes Aero-Rad vielleicht. Wäre ich am Anfang jetzt auch nicht unbedingt der Fan davon. Aber wenn du sagst, du hast jetzt ein Budget für 2.000, 2.500 Euro, kommst du auf jeden Fall mit einem guten Carbonrad, mit einer Carbonsattelstütze und einer relativ entspannten Geometrie sehr, sehr weit und hast damit auch sehr viel Spaß. Und wenn du es dann ernster angehen willst, kannst du das Rad entweder komplett tauschen oder du kaufst dir halt dann noch einen zweiten Laufradsatz und nimmst dann Carbon-Laufradsätze mit rein. Und dann hast du nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl auf dem Rad. Das sind relativ viele Tipps, aber
Nein, es ist super. Es ist ja genau das, also weil ich genau dafür deine Videos auch schätze und die da einfach auch gerne Freunden, Bekannten irgendwie schicke, empfehle, die sich genau diese Fragen stellen. Das ist einfach von dir echt super. Du erklärst es einfach sehr, sehr gut, anschaulich. Genau, deswegen war es nochmal super, das so ein bisschen aus deinem Mund zu hören. Sag mal, vielleicht einmal noch gerne über das Thema Community zu sprechen. Wie viel Berührungspunkte hast du denn so mit deiner Community? Denn die am Ende sind es ja die das so ein bisschen auch möglich machen. Machst du denn auch so, weiß nicht, so Rides oder Ausfahrten mit der Community? Ich guck hier so nach Hamburg, da gibst du den Kollegen Max Bube, weiß nicht, ob du den kennst, aber so, oder Maxien 2,6 irgendwas, 2,4 oder so, der regelmäßig
2,4, 2,5, glaube ich, oder?
Oder so, genau, irgendwie so das Skatepunk oder so hieß der, glaube ich, früher, aber der macht jetzt so relativ viele Ausfahrten mit der Community, mit seiner Community. Machst du sowas auch oder machst du da andere Sachen, wo man sagt, wo kann ich Felix live treffen, so, wenn ich ihn treffen möchte, wenn du es auch möchtest?
Ja, ich mache das eher andersrum. Ich fahre zu Community Rides hin, die nicht von mir organisiert sind. In München gibt's ultra viele Community Rides. Also erstmal krass, wie gut das bei Maxchen auch funktioniert. Der hat echt ultra geile Community aufgebaut. Das ist der absolute Primus in unserem YouTube-Bereich in Deutschland. Das ist, da kann man echt nur Applaus geben, Shoutout. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich ultra viele Community-Events habe. Ich habe letztes Jahr 3 oder so gemacht und das war auch immer voll witzig. Also wir hatten zum Beispiel so Overnighter am Chiemsee und sind da mit Leuten hingefahren. Das ist halt echt so viel persönlicher und dadurch auch so viel schöner und einfach so viel wertvoller fast schon, als jetzt einfach so ein Hin- und Herschreiben auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, weil ich da auch nicht so selber der Fan davon bin, sondern wenn du halt Leute kennenlernst und die so ihre Geschichten teilen und auch, oder wir hatten zum Beispiel auch in Düsseldorf, hatten wir einen Community-Ride und hat mir ein Papa erzählt, er hat ein Kind bekommen und dann haben sich die Eltern so getrennt und das Kind ist jetzt 6 Jahre alt, kann zum ersten Mal bei der Oma schlafen, er ist jetzt extra nach Düsseldorf gefahren, um diesen Community-Ride eben auch mitzumachen und das war das erste Mal, dass er eben über 50 Kilometer gefahren ist. Und ich dachte mir so, boah, das ist so krass einfach, dass der jetzt extra herkommt. Und dann war halt ultra scheiß Wetter und es war einfach auch eine wahnsinnig hässliche Tour. Aber es war einfach mega herzerwärmend, mit den Leuten da zu sprechen und das, diese Fahrradtour und die Zeit halt einfach auch zu teilen. Deswegen würde ich das auch in Zukunft gerne weitermachen. Momentan mache ich es eher so, dass ich zu, also es gibt in München echt 3 Community Rides an pro Tag ungefähr gefühlt. Also wir haben hier eine recht solide Szene und da kann nach jedem, also jede Fahrradklamottenmarke bietet ungefähr täglich 4 Rides an und da kann man sich dann anschließen und da bin ich auch oft dabei und schaue mir das oft an, weil ich das echt sehr, sehr schön finde, in der Gruppe zu fahren. Aber von mir aus habe ich das noch nicht geschafft, das zu organisieren. Ich bin da auch nicht so das Organisationstalent aber falls sich da jemand bereit erklärt und sagt, er kann krass gut organisieren oder kriegt es auf die Beine gestellt, sehr, sehr gern, weil ich finde das sehr, sehr cool.
Hast du denn, also ich lade dich gerne mal nach Hamburg ein, das ist gar kein Problem. Ja,
oder du kommst nach München.
Ja.
Kannst du gut organisieren, Felix?
Also organisieren kriege ich hin. Ich habe nicht so die Community wie du, aber das könnte man ja miteinander verzahnen. So, Felix und Felix fahren Fahrrad.
Voll. Machen wir eine Agentur
genau,
auf.
Genau, Felix und Felix. Geil. Das ist so. Komm, wir müssen das, das besprechen wir gleich. Das ist mega gut. Nee, also Hammer. Aber was, vielleicht noch so der, was mich tatsächlich auch noch so ein bisschen ja, interessieren würde. Jetzt bist du lebst davon, so kann man ja schon sagen. Du hast dir da echt eine solide Community aufgebaut. Hast du der dann, macht man sich da auch so Pläne aller, keine Ahnung, wie geht's damit weiter? Was sind so die nächsten Bereiche, die, in die du irgendwie reingehen möchtest? Du hast auch mal irgendwie sich in Textform versucht, glaube ich, so ein bisschen, habe ich gesehen. Oder ist noch auf jeden Fall zu lesen?
Also vielleicht kurz zu einem Blog und dann zu der anderen Frage. Der Blog gravelgrind.de war eigentlich eine Idee, die parallel zum YouTube-Kanal entstanden ist. Und hinter jedem YouTube-Video steckt eigentlich ein extrem detailliertes Skript, das zum Teil wortwörtlich in festgeschrieben, was wann kommt. Also das ist super, super redaktionell gegliedert eigentlich auch schon und wird dann on the fly, also vor der Kamera, dann teilweise halt nochmal über Bord geworfen oder spontan dann auch geändert. Aber die inhaltlichen Details und auch die Gliederung, die steht. Und daraus kann man sehr, sehr einfach einen Text für so einen Blog machen. Und da habe ich jetzt, keine Ahnung, da habe ich 150 Skripte so rumliegen, die einfach nicht genutzt sind. Das könnte man auf irgendeinen Blog hauen. Die Frage ist, liest das irgendjemand? Also es ist sehr, sehr viel einfacher, Leute auf YouTube zu erreichen, als über eine Webseite. Vor allem es wiederum zu monetarisieren. Die berufliche Karriere, die ich jetzt eigentlich, also ich glaube nicht, dass ich das mit dem YouTube-Kanal ewig mache. Das ist auch eine, das ist, also im Social-Media-Bereich zu arbeiten, ist glaube ich auch was man nicht länger als ein paar Jahre machen sollte, weil sonst wird man komplett wahnsinnig. Und nach 4 Jahren kann ich sagen, halb wahnsinnig zu sein, reicht schon vollkommen aus.
Wieso, wir haben doch schon. Das hatten wir doch schon.
Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Video, was komplett durch die Decke gegangen ist. Und je erfolgreicher eben Videos sind, desto mehr schräge Vögel lockt das an. Und wie viele Beleidigungen ich mir jetzt in den letzten Tagen anhören musste, weil ich in einem Interview einen Mitarbeiter gefragt habe, was ZF bedeutet. Also das ist unglaublich, ja. Also dieses Video hat jetzt knapp 220.000 oder 240.000 Views oder so. Das ist sehr ungewöhnlich für meinen Kanal. Und es ist irre. Also da brauchst du ein dickes Fell und ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr 16 oder 17 oder 18 bin. Aber auch mit 32 denkt man sich da so, eieiei, also das das muss nicht ewig sein. Irgendwann verkaufe ich wieder Bücher im Buchladen oder mache Marketing bei irgendeiner Firma. Das ist so die, na, eigentlich habe ich, also das ist so die langfristige Planung. Natürlich könnte man jetzt aus diesem YouTube-Kanal das Ganze ausgliedern, man könnte wachsen, man könnte statt einem Video 3 Videos pro Woche machen, man könnte die Videopreise verdreifachen, man könnte 5 Leute anstellen, man könnte einen Laden draus bauen, einen Café machen, eine Fahrradmarke, eine Klamottenmarke. Aber all diese Ideen habe ich nicht. Sondern das Wichtigste, was ich halt jetzt mit dem Kanal eben erreichen will, ist, dass ich Zeit fürs Fahrradfahren habe und die habe ich. Und so wie das jetzt aufgebaut ist, so wird es noch 1-2 Jährchen gut gehen und dann kommt irgendeine KI und ersetzt mich und meine Stimme und meine Videos und dann mache ich was anderes.
Okay. Krass, okay. Ach nein, ich glaube schon, dass da, also ich würde der Sache noch ein bisschen mehr Zeit geben. Also klar, wenn du, also dass das komische Vögel anlockt, das kann ich, glaube ich, so.
Nein, aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr viel Nette. Also das ist, genau, das soll nicht so rüberkommen, als würde ich mich den ganzen Tag beschimpfen lassen. Im Gegenteil. Also es kommt sehr, sehr viel sehr, sehr nettes Feedback zurück. Das ist schon auch sehr, sehr cool. Vor allem eben auch, wenn Leute zum Radfahren anfangen und sich da das richtige Equipment zusammensuchen können wegen den Videos, das freut mich ungemein. Also wenn's Leute schaffen, diese Passion fürs Radfahren eben mit der Unterstützung von meinen Videos eben zu füttern, dann ist das ist voll geil, ja.
Hammer. Also aber wie du hast eben jetzt gesagt, 5 Angestellte willst du nicht einstellen, aber deinen Kameramann hast du, glaube ich, schon hervorgehoben. Aber gibt's sonst noch Menschen, die dich unterstützen oder machst du das alles so in einer One-Man-Show?
Meiner Freundin unterstützt mich seelisch sehr, muss ich erwähnen. Nicht mal, also die macht es sehr gut. Also der Holger ist nicht bei mir angestellt, sondern der ist Freelancer, der ist Kameramann, Werbefotograf und es passt eben sehr gut. Ich finde, gerade wenn man halt eben sehr viel Zeit miteinander verbringt und das verbringen wir eben auf den Drehs, wir haben mindestens einen Dreh pro Woche, dann muss es halt nicht nur so von dem, er muss halt auch einfach, also nicht nur fachlich funktionieren, sondern eben auch eine gute Stimmung sein, und das haben wir auf jeden Fall. Die Idee wäre halt irgendwann so zu wachsen, dass man den Schnitt noch ausgliedert, aber das Schneiden für YouTube ist momentan, also es ist nicht so leicht für YouTube zu schneiden, da gibt es ultra viele Tricks, die man eben können muss, und selbst wenn man Schnittprogramme bedienen kann, muss man eben im Aufbau von einem Video und auch in dem im Schnitt wiederum sehr, 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 sehr vorsichtig sein, dass man da nichts verkackt, sonst ist das beste Video im Endeffekt im Schnitt kaputt gemacht worden. Und das gebe ich momentan noch nicht aus der Hand. Außerdem macht es mir gerade ultra viel Spaß zu schneiden. Das macht momentan einfach unglaubliche Gaudi, da viel zu lernen. Und das ist auch ein Bereich, in dem ich jetzt am Anfang auch überhaupt nicht gut drin war und mittlerweile einfach mehr Zeit eigentlich fast im Schnitt wie mit dem Schreiben von einem Video verbringen. Und ich dachte eigentlich, dass meine Stärke so das Schreiben ist, aber das ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt, sondern es ist eher, ach, keine Ahnung, was die Stärke ist. Es ist
das Gesamtpaket. Das ist stark. Mega. Also wir halten fest, wenn ich von Hamburg nach München mit dem Fahrrad fahre, dann gründen wir zusammen eine Agentur.
So. Unbedingt, ja. Ne? Unbedingt. Und dann machen wir jeden Tag 4 Community Rides. Geil.
Das wäre, finde ich sehr gut. Hammer. Felix, ich glaube, vielleicht, also ich hätte große Lust, dass wir uns mal, auch außerhalb vom Podcast mal kennenlernen. Hammergut, sehr, sehr spannende Geschichte, und danke, dass du da deine Insights zu deinem YouTube-Kanal, zu deinem Wachstum, aber auch zu deinen ganzen Aktivitäten da so ein bisschen mit uns geteilt hast. Sehr, sehr spannend, viel Erfolg dabei weiterhin, und dass du es so lange machen kannst, können wir vielleicht sagen, wie du da Bock drauf hast.
Ciao, Felix. Danke dir.